Es geht heute um Abraham. Und anhand seiner Geschichte erkennen wir, wie fundamental wirklich der Glaube ist für unser Leben. Und dann im Neuen Testament erkennen wir, wie der weiter der Glaube geht und wie er durch Jesus Christus zu einem errettenden Glaube aus der Sünde wird. Und auf der ersten Seite der Bibel, also im Kapitel 12, da fängt sozusagen seine Geschichte an, hilft uns Gott zu sehen, was ein Gläubiger ist. Und gläubig zu sein, das ist ja ein Wort, was heutzutage sehr, sehr oft genannt wird und in unterschiedlichen Sphären verwendet wird auch. Aber wenn ein Christ, ein Kind Gottes wissen möchte, was ein Gläubiger ist und wie Gott einen Gläubigen sieht, dann muss er die Bibel aufmachen. Dann muss er dort sehen, wie Gott das Ganze uns auslegt. In der ersten Hälfte von 1. Mose Kapitel 12, und ich möchte euch bitten, das aufzuschlagen, diesen großen Abschnitt werde ich nicht zeigen, sondern den werde ich gleich vorlesen und ihr dürft gerne in eure Bibeln, öffnet eure Apps oder wo ihr auch die Bibel habt, dort durchlesen. In dem ersten Kapitel oder im ersten Abschnitt, Kapitel 12, sieht man, wie Abraham berufen wird, wie Gott ihn beruft und ihm etwas verspricht. Und Abraham glaubt diesem Versprechen. Sein Glaube zeichnet sich auch in Taten aus und er verlässt alles, was er hat. Also dort wird gesagt, dass er wirklich alles verlässt, seine Verwandtschaft, sein Haus, alle Sicherheiten, die er hat, und zieht wirklich aus dahin, wo er niemals war, wo er keine Ahnung, wie es ist, aber Gott verspricht ihm etwas. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist oder mit euch ist, aber ich habe einen unheimlichen Respekt vor Abraham in dem Moment, weil er alles, Gott sagt ihm und er sagt, alles klar, wir brechen auf. Das ist wirklich sehr, sehr ungeheuer stark und ich habe einen riesen Respekt vor ihm und er ist für mich so ein Glaubensheld in dem Moment. Und in den folgenden Versen möchte Gott uns anhand von Abraham zeigen, dass ein gläubiger Mensch auch, so wie Abraham ist, auch Glaubensschwächen hat. Er hat damit zu kämpfen und dass dieser Mann weit, aber nicht vollkommen ist. Ein gläubiger Mensch zu sein bedeutet, und das ist ganz, ganz wichtig zu sehen, bedeutet nicht, dass du keine Probleme hast. Bedeutet nicht, dass du nicht in schwere Situationen kommst. Und das bedeutet nicht, dass du vollkommen bist. Von Abraham wird viel gesagt, von Kapitel 12 bis Kapitel 26. Es ist ein großer Abschnitt des Buches, was über sein Leben sich dreht. Und in seinem Leben werden drei Dinge sichtbar, die wir auch teilweise heute auch sehen werden. Das erste ist, dass der Vater der Gläubigen, also Abraham, so wird er in der Bibel genannt, auch Schwächen hat und dass das zum Leben dazugehört. Zweitens, wie Gott darauf reagiert und drittens, was Abraham daraus macht. Gott wollte uns diese Seiten zeigen. Jetzt könnte man sagen, ja, man könnte das Ganze doch umgehen, man könnte Abraham optimaler, besser darstellen. Aber nein, Gott wollte ganz gezielt diese Seiten aus seinem Leben uns zeigen. Es war nicht zufällig, dass Gott das alles aufgeschrieben hat. Dafür gibt es Gründe, die wir auch sehen werden. Das Problem, was Abraham zu seiner Glaubensschwäche führt, ist von einer sehr großen Bedeutung, weil es sogar exakt nochmal genauso in seinem Leben wiederholt wird. Also eine große Schwäche in seinem Leben, eine Situation wird genauso nochmal wiederholt. Das erste ist im Kapitel 12, kann man sagen, und das zweite in Kapitel 25. Im Kapitel 12 lesen wir, dass er in einer sehr, sehr schweren Lage war und er kommt nach Ägypten. Jetzt muss ich gucken. Ah ja, da. Also das heißt, er befindet sich irgendwo hier und geht nach Ägypten zurück. Also hier war er früher, hat diese Reise gemacht und geht jetzt nach Ägypten. Und in Kapitel 20 lesen wir, wie er vor dem gleichen Problem steht, aber in Gerar. Also das heißt, nicht mehr in Ägypten, sondern ungefähr hier. Ja? Ich habe mich echt oft gefragt, warum der Heilige Geist das so zugelassen hat, dass der Autor dieses Buches das Problem nochmal erwähnt. Exakt das Gleiche. Man könnte doch sagen, Man kann doch die Bibel auch mit anderen Dingen füllen, also mit anderen interessanten Geschichten. Aber nicht umsonst erwähnt er bei Abraham zweimal genau das gleiche Problem. Warum muss das überhaupt sein und warum musste ich überhaupt darüber informiert werden? Also ab Kapitel 12, Verse 10 bis 20 lesen wir. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau. Und sie werden mich töten, um dich am Leben zu lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Und es geschah, als Abraham in Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao so sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Und es ging Abraham gut um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte, Märkte, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen und um Sarais und Abrahams Willen. Da rief der Pharao den Abraham und sprach, was hast du mir angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zu Frau nehmen wollte? Und nun siehe da, es ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwillen Männer, um ihn und seine Frau und allem, was er hatte, das Geleit gab. Das ist die Geschichte über die Glaubensschwäche, sage ich jetzt mal, Abrahams. Und seine Geschichte hilft uns, den Wesen gläubiges Lebens, ja, und die reale Bedeutung einfach zu sehen. Was ist ein wahrer Gläubiger? Wie wirkt sich das im Leben aus? Das Erste, was mir auffällt, ist, Glaubensschwächen sind unvermeidlich in unserem Leben. Schwere Situationen und unsere Glaubensschwächen sind unvermeidlich. Diese Geschichte hat interessant angefangen, Kapitel 12, Vers 10. Aber eine Hungersnot war im Lande herrschte und dann wird am Ende gesagt, denn die Hungersnot lastete schwer auf diesem Land. Der Gott, der Abraham berufen hat, nach Kanaan zu gehen, derselbe Gott, der Abraham geleitet, dahin bringt, stellt ihn jetzt in eine ganz, ganz schwere Lage. Riesenhungersnot. Und von hier an fangen so, ja, große Probleme für Abraham an. Abraham war ein gläubiger Mann. Das muss man erstmal festhalten. Der seine Verwandtschaft verlassen hat, sein Vaterhaus verlassen hat und sein Land verlassen hat. Und diese drei Dinge bedeuteten damals einen sehr, sehr großen Schutz und Sicherheit für eine Person. Aber das verlässt er alles. Er widmet Gott und dem Auftrag Gottes sein ganzes Leben. Das ist wirklich hervorragend. Und jetzt kommt er in ein neues Land, wo er überhaupt gar nichts kennt. Er kennt dort keinen und niemanden. Und er lässt sich auf Gott ein, widmet sich und sein Leben diesem Auftrag. Und er ist genötigt, um sein Leben jetzt zu kämpfen. Es ist interessant, schon in diesem Punkt zu sagen, Gott, warum machst du das? Warum schickst du ihn dahin? Und dann kommen diese Riesenprobleme. Anstatt dass Gott ihm ein sicheres Leben anbietet und sagt, Abraham, geh dahin, das wird klasse sein. Du wirst gesegnet werden und das bedeutet, es wird nie was Schlimmes mit dir sein. Nein, Gott hat etwas anderes mit ihm vor. Gleichzeitig wissen wir ganz genau, dass Gott auch seine Kinder liebt. Dass Gott sich um seine Kinder sorgt. Und er möchte seinen Kindern nicht einen Schaden antun, also ihnen nicht wehtun. Und das sind diese zwei Seiten einer Medaille. Und Gott versorgt dich, Gott ist mit dir, aber er schickt dich in auch schwere Lagen. Und das muss man zusammenbringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie widersprechen sich nicht, sie gehören zusammen. Unser Herr sorgt sich um was anderes als nur um ein sicheres, immer tolles Leben, wie du dir das vielleicht vorstellst. Und er hilft Abraham. Er möchte, dass er in seinem Glauben auch wächst. Das ist für Gott sehr, sehr wichtig. Für Gott ist das wichtig in deinem Leben, dass du im Glauben wächst. Deswegen lässt er Ereignisse in unserem Leben zu, die einen Glauben, den wir vorher hatten, oder besser gesagt, er schickt uns Ereignisse, die unseren Glauben, den wir vorher hatten, übersteigt. Also das heißt, wir brauchen in dem Moment einen Glauben, den wir davor nicht hatten. Ich sage es nochmal, Gott lässt oft Dinge zu, die ein größeres Vertrauen fordern, den wir davor hatten, wo wir uns sicher waren. Und der Grund dafür ist, dass wir im Glauben wachsen müssen. Das ist der Schlüssel zu unserem Wachstum im Glauben. Regen, wie früher Dürre, schlechte Ernte, ökonomische Höhen, Tiefen, Gesundheit, Krankheit, Pandemie oder Krieg, all das ist trotzdem unter der Kontrolle Gottes. Auch wenn die Welt zerbricht, dürfen wir wissen, Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Er hat alles, absolut alles in seiner Hand. Und er organisiert das so, dass wir in diesen schweren Lagen, dass unser Leben und unser Glaube trotzdem zum Wachsen kommt. Und wenn wir schwere Zeiten haben, dann fragen wir uns doch echt oft, warum oder wozu geschieht das Ganze? Und so steht Abraham vor diesem Problem und fragt sich wahrscheinlich, oh Mann, ich komme in dieses Land, Hungersnot, warum ist das so? Seine Vorräte reichen nicht aus und er hat keine Freunde, keine Verwandtschaft, wo er sagt, kannst du mir vielleicht was leihen? Es ist echt schwer gerade. Er hat keine Infrastruktur gebildet in diesem Land wie die anderen Menschen, wo er sagt, ja, jetzt kann ich mich sicher fühlen, ich habe manche Dinge zurückgelegt oder ich habe manche Wege so gelegt, dass es jetzt passt. Und so kommt er in eine Situation, in der er noch nie war. Und wo entsprechend sein Glaube und sein Vertrauen in Gott in so einem Ausmaß davor nie gefordert waren. Abraham ist ein Gläubiger. Und doch muss er jetzt anfangen, Gott noch mehr zu vertrauen. Denn in so einer Lage war er noch nie. Dieses Problem ist ganz neu für ihn. Und das Gleiche passiert auch in meinem und in deinem Leben. Das passiert in unserem Leben. Wir haben oft schwere Lagen schon in unserem Leben gehabt und unser Glaube ist gewachsen. Wir sind durch sehr viele Wege gegangen und wir kennen sie. Aber Gott bringt uns immer wieder auf manche Wege in unserem Leben, wo unser Glaube noch nie so gefordert war. Es ist eine ganz neue Situation für uns. Und er erzeugt einen gewissen Druck auf uns, dass dieser Glaubensmuskel, den wir haben, er muss sich ausdehnen. Oder es werden Glaubensmuskeln benutzt, die wir noch nie davor hatten. Ich denke, viele von uns wissen das, die besonders nach Silvester sich versprochen haben, viel Sport zu treiben, ab Montag angefangen haben und Dienstag schon komplett kaputt da saßen und sagten, nie wieder Sport, alles tut weh. Das sind so Muskeln, die wir davor schon lange nicht gebraucht haben. Und ähnlich ist das hier so. Es wird nicht einfach für Abraham. Es ist wirklich schwer, ihn zu beschuldigen. Es ist wirklich schwer zu sagen, Abraham, meine Güte, voll versagt. Wenn Gott dich nach Kanaan schickt, wird er dich doch versorgen, ist doch ganz einfach. Abraham ist ein kluger Mann. Er rechnet voraus, guckt die Vorräte und sagt, ich muss meine Familie versorgen. Wie würdest du denn handeln? Frag dich das doch. Es ist schwer, hier Abraham irgendwie vorzuwerfen. Er rechnet gut aus und er sagt, okay, wir gehen nach Ägypten, das ist ein guter Plan. Und er hat sehr oft wahrscheinlich in seinem Leben so gehandelt. Und in Ägypten wird sein Glaube besonders auf die Probe gestellt. Wie ich schon gesagt habe, Abraham glaubt dem Versprechen Gottes. Und durch dieses stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz steht Abraham auch als gerecht in Gottes Augen da. Und ab diesem Zeitpunkt, in dem Gott seinen Menschen zu sich ruft und den Menschen an das Wort Gottes wirklich glauben, den Verheißungen, Vertrauen, beginnt der Mensch eine neue Kreatur zu sein und etwas Neues entsteht in ihm. Er bekommt oder er hat einen Glauben, der sich immer wieder ausdehnen wird. Der Glaube, der immer wieder gefordert wird in deinem Leben. Es wird nie so sein, dass Gott sagt, so, du hast schon echt viel geglaubt, das ist so die Grenze. Immer wieder wird es sein, wo Gott sagt, noch eine Sache gebe ich dir und du wirst merken, wie schwierig das ab und zu ist und wie nötig ist das, an mich zu glauben. Und ich nenne das nochmal, ich habe das so genannt, geistlicher Wachstum geschieht durch praktische Vertrauensschritte in Gott in ganz neuen Bereichen unseres Lebens. Die Erkenntnis muss sich in praktische Glaubensschritte festigen. Und unser Leben ist voll von solchen Situationen. Die Bibel ist voll von solchen Situationen und Geschichten. Jesus hat sogar 3 Jahre dafür verwendet, damit die Jünger immer wieder ausgedehnt werden in ihrem Glauben und mehr glauben, mehr verstehen. Und jedes Mal, wenn wir in solche Situationen kommen oder manche Dinge in unserem Leben geschehen, die nicht Gott wohlgefällig sind und wir sie tun, dann tut das weh. Wäre da nicht die Gnade Gottes, wäre da nicht die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes, würde unser Leben eine einzige Katastrophe sein. Weil es gibt jeden Tag eine Situation, wo unser Glaube gefordert wird. Und diese Geschichte zeigt uns das deutlich und klar. Direkt am Anfang seines Wortes, direkt im ersten Buch der Bibel, stellt Gott sich immer wieder als ein barmherziger Gott dar. Ein Gott, der gnädig ist im Leben von Abraham. In seinem Leben, in seiner Situation, direkt ist Gott da. In Abrahams Leben, in dieser Situation, diktiert die Angst seine Probleme. Er hat Angst, dass er seine Familie nicht versorgen kann und dass in Ägypten das, was ihm hervorsteht, dass er mit der Situation nicht klarkommt. Er ist bei jedem Menschen, glaube ich, ähnlich oder anders, aber bei jedem Menschen gibt es solche Situationen, wie in diesem Buch. Es kommt immer darauf an, wie die Sünde und wo die Sünde unser Leben kaputt gemacht hat. Da wird Gott besonders arbeiten. Und da wird es ab und zu besonders schwierig und wehtun, aber du wirst wachsen. Vielleicht ist das bei dir die Sorge um die Zukunft, was heutzutage ja sehr verständlich ist. Vielleicht bist du ein sehr emotionaler Mensch und lässt dich immer wieder in Zorn reißen. Vielleicht bist du ein Mensch, der sagt, ich muss echt mit Lügen kämpfen in meinem Leben. Es ist schwierig für mich, Wahrheit zu sagen. Es gibt viele Bereiche, in denen dein Glaube gefordert wird, wo Gott sagt, ich werde daran arbeiten. Bei Abraham war diese Glaubensschwäche so tief verwurzelt, dass jahrelang später das Gleiche sich nochmal wiederholt, weil das einfach tiefer behandelt werden musste. Abraham glaubte an Gott, er glaubte, dass Gott ein großes Volk aus ihm machen wird. Er glaubt, dass Gott ihn segnen wird. Ich denke, dass Abraham eine gute Beziehung zu Gott hatte. Und trotzdem passieren diese Dinge. Jedes Mal, wenn ich die Geschichte lese, habe ich mich gefragt, Abraham, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich echt gefragt, Abraham, wie kannst du so mit deiner Frau umgehen? Wie kannst du das sagen? Das ist meine Schwester. Bis ich irgendwann so die damaligen Traditionen und die Kultur ein bisschen mehr verstanden habe. Früher konnte ein Mann einen anderen umbringen, wenn er seine Frau haben wollte. Aber wenn diese Frau nicht verheiratet war, aber einen Bruder hatte, war alles ein bisschen schwieriger. Dann musste man verhandeln. Man konnte den Bruder nicht umbringen, das war irgendwie nicht die Lösung. Aber man musste oder konnte mit dem Bruder verhandeln. Das heißt, man konnte dem Bruder irgendwelche Güter geben und der Bruder konnte dann die Frau, seine Schwester sozusagen, ja, weitergeben. Und Abraham hatte 2 Auswege, als er sagte, das ist meine Schwester im Kopf. Wenn das passieren sollte und einer möchte Sarah haben, dann musste er zu Abraham ja kommen, zu ihrem Bruder, und irgendwelche Güter geben. Aber Abraham musste ja nicht Ja sagen. Abraham konnte immer wieder sagen, nee, das, was du mir anbietest, ist zu wenig. Da Da ist viel mehr wert, will ich nicht haben. So, dann werden die aus dem Schneider. Das zweite ist, wenn der, der was anbieten würde, würde sehr hartnäckig sein und sehr viel geben würde, dann könnte Abraham die Verhandlungen so weit hinausziehen, bis er aus dem Land wieder fliehen kann. Also Abraham war schon ein listiger Mensch. Ja? Er wollte ihm eine halbe Wahrheit irgendwie mitgeben. Denn man muss auch sagen, Sarai war seine Halbschwester. Sie hatten einen Vater gehabt, nur nicht die gleiche Mutter. Also das heißt, er verkauft den Menschen dort etwas, was sie hören wollen, aber was eigentlich nicht ganz so zu 100% stimmt. Und als er in Ägypten ankommt, dann sehen viele wirklich Sarai und sagen, wow, sie ist wirklich eine unglaublich schöne Frau, sie fällt richtig auf. Und dann gibt's dort auch einen Mann, der sie auch haben möchte, zu seiner Frau nehmen möchte. Aber mit diesem Mann kann man nicht verhandeln. Nicht wirklich. Dieser Mann nimmt sich, was er will. Denn das ist der Pharao persönlich. Und das ist plötzlich ein ganz anderes Problem. Direkt dabei entsteht die Frage, wie sah Sarah wohl mit 65 Jahren aus, dass sie so enorm aufgefallen ist von ihrer Schönheit einfach, dass Abraham direkt am Anfang, ohne dass sie in das Land gingen, gesagt hat, ich krieg richtig Probleme, glaube ich, dort. Das wird richtig schwierig. Er schätzte ihre Schönheit schon richtig ein. Und das ohne wahrscheinlich viel Make-up oder irgendwelche Schönheit-OPs. Und dafür gibt es auch eine kleine Erklärung. Die Menschen lebten damals auch viel, viel länger, das muss man auch sagen. Abraham starb mit 175 Jahren. Als Gott mit Abraham redete, verspricht er ihm ja ein großes Volk zu sein und Abraham glaubt und zweifelt gar nicht dran, dass Sarah es schaffen könnte oder er nicht. Also er weiß, wir sind noch voll jung. Bei unseren Maßstäben war sie wahrscheinlich 35, 40 Jahre alt. Er zweifelt gar nicht daran. Zudem fiel Sarah in Ägypten sehr, sehr stark auf, weil sie eine semitische Asiatin war, kann man sagen. Sie war viel, viel heller auf jeden Fall als die Menschen in Ägypten. Also das heißt, sie ist wirklich sehr stark aufgefallen. Das sind so Dinge, wo manche Kommentare sagen, wahrscheinlich ist sie deswegen sehr stark aufgefallen und Abraham wusste das. Und so möchte der Pharao sie zu sich nehmen und wir lesen in 1. Mose 12, Verse 14 bis 16, dort steht, und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie vor dem Pharao, da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Und es ging Abraham gut um ihretwillen. So hat sich das Abraham nicht vorgestellt. Also er hatte schon Lösungen gehabt, aber er kam auf Probleme. Auch wenn er gelogen hat und listige Tricks irgendwie hatte, plötzlich stand er vor einer Sache, wo er keinen Ausweg hatte. Jetzt kam es nur darauf ein, dass Gott irgendwie eingreift, irgendwie etwas Unvorstellbares macht, übernatürlich macht, dass er aus dieser Situation rauskommt, denn er hat keine Kontrolle mehr über die Situation. Er hat mit dem Pharao zu tun und da gibt's nicht viel zu machen. Das ist ein Punkt, glaube ich, im Leben eines Menschen, wo der Arzt kommt und sagt, sie sind krank und es gibt keine Medizin, die ihnen helfen kann. Und du merkst einfach, ja, dass jetzt muss ein Wunder kommen, denn es kann nichts mehr helfen. Das ist der Zeitpunkt, an dem unser Glaubensmuskel bis an das Äußerste ausgedehnt wird. Und so werden diese Glaubensübungen immer in unserem Leben da sein, wo wir vor ihnen stehen und einfach Gott vertrauen müssen. Sie gehören in unser Leben. Bei jedem von uns gibt es Bereiche im Leben, wo wir persönlich wahrscheinlich weniger Glauben haben. Deswegen ist das erste Buch so voll von diesen Beispielen. Jakob, Mose, es geht auch weiter, David, Petrus, wo der Glaube wirklich auf die Probe gestellt wird. Und ich finde es sehr, sehr großartig, dass die Bibel so viel davon redet, dass sie die Menschen nicht als perfekt im Glauben dasteht. Und dass Gott das wirklich in sein Wort verankert auch, damit wir diesen Komplexen in uns entfliehen, damit wir verstehen, du als Christ wirst niemals vollkommen sein. Und das erwartet Gott von dir auch nicht. dass du diese Vollkommenheit, die er hat, die kannst du nicht haben. Und so stoßen wir auf manche Zweifel immer wieder in unserem Leben und müssen auf Gott einfach schauen. Gott, doch die Schritte Gottes zeigen uns in seinem Leben auch, dass Gott in eine Situation führt, aber direkt auch in dieser Situation bei ihm ist. Es geht nicht darum, sich überall hinzustellen und zu sagen, dass wir irgendwie, ja, ich habe nun mal Schwächen, es ist nun mal so da, ich bin schwach, ich bin innerlich böse. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, die Situation zu erkennen, in der du bist, und wirklich Glauben zu haben, dass Gott dir helfen wird und dass Gott dich formen wird und Gott dein Leben ändern wird. Und das passiert auch bei Abraham. Und das ist auch die Art und Weise Gottes, uns immer wieder zu erziehen. Das wird in deinem Leben und in meinem Leben immer sein. Wir lesen in 1. Korinther, Kapitel 3, Verse 1 bis 3, dort schreibt Paulus: Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Er spricht davon, dass sie im Glauben noch Kinder sind. Es ist überhaupt kein Wachstum stattgefunden, sagt er. Und Gott hat euch bestimmt gefordert in vielen Dingen, aber irgendwie klappt es bei euch nicht. Und so kämpfen sie im Alltag und mit ihren Problemen. In dem Fall sind das Dinge, die mit Eifersucht zu tun haben, wo einer sagt, mein Nachbar hat irgendwie mehr als ich und das will ich auch haben. Sie müssen erkennen, dass Gott einen mehr gibt und einen weniger und das, weniger, und das ist vollkommen in Ordnung. Und diese Situation könnte zum Glaubenswachstum führen. Aber das hat es nicht getan bis jetzt bei denen. Hier ist nur ein kleines Beispiel. Ich glaube, die Liste ist sehr, sehr groß in unserem Leben, wo das passieren kann. Und das ist sehr wichtig für Christen, die an Gott glauben. Es ist wichtig, das zu erkennen. Und ich betone diesen Satz nochmal, geistlicher Wachstum geschieht durch praktische Vertrauensschritte in Gott, in ganz neuen Bereichen unseres Lebens. Und bei diesen Glaubensausdehnungen passieren folgende Dinge mit uns. Ich glaube, wir werden oft demütiger und bescheidener, wenn wir merken einfach, wie abhängig wir vor Gott doch sein müssen. Wir erkennen, wie wirklich wir sind. Jedes Mal, wenn ein Kind Gottes sündigt, also gegen das Wort oder gegen den Willen Gottes etwas tut, handelt er gegen seine geistliche Natur, die neu ist. Könnt ihr euch vorstellen, wie Abraham sich überhaupt da gefühlt hat? Also ich weiß nicht, hier stehen nicht seine Gefühle, aber ich glaube nicht, dass er sich gut gefühlt hat, als der Pharao Sarah genommen hat und sie in sein Harem gebracht hat. Ich glaube nicht, dass er gedacht hat, bin nochmal gut davongekommen. Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat ein gutes Verhältnis zu seiner Frau gehabt. Aber ich glaube, dass er sich danach wie ein Verlierer gefühlt hat, bin ich mir sicher. Er hat im Bereich Gottvertrauen in dem Moment versagt. Er hat auch die Situation, in der seine Familie war, nicht geklärt, sondern noch verschlimmert wahrscheinlich. Ähnliche Situation wird auch genau genannt mit Petrus, als er dreimal Jesus verleugnet. Das lesen wir Matthäus 26. Bald darauf aber traten die Umstehenden näher zu und sagten zu Petrus: Wahrlich, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und sogleich krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hat: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Ein Kind Gottes, der in einer engen Beziehung zum Vater im Himmel steht, wird nach einer Sünde sich immer als Versager fühlen. Immer spüren, dass er Schuld hat. Es füllt das Herz und überquellt einen. dass es uns zu Buße ruft, dass wir einfach zu Gott kommen und sagen, ja, ich merk's wieder, dass ich nicht der bin, für den ich mich ab und zu halte. So vollkommen und gut wahrscheinlich. Das bin ich nicht. Und das ist unentbehrlich für unseren Wachstum im Glauben. Das muss in unserem Leben oft da sein, damit wir verstehen, da muss ich noch was tun. Und Jesus spricht davon in Matthäus 5,3, er sagt, glückselig die geistlich Armen, denn ihnen ist das Reich Gottes im Himmel. Die, die erkennen wir wirklich, wie abhängig die von Gott sind. Deswegen lässt Gott solche Fehler, solchen Versagen in unserem Leben auch zu. Damit wir sehen, dass wir nicht so stark sind. Dass wir abhängig von Gott sind und dass wir auf Buße in unserem Leben brauchen. An anderer Stelle schreibt Paulus eine Situation, in der die Menschen die Wahrheit erkannt haben und dabei ihre Schwächen erkannt haben und sie sind traurig. Und das ist nun mal so, wenn du erkennst, in deinem Leben ist Sünde. Und du erkennst das als Kind Gottes. Und wir lesen das in 2. Korinther 7, 8 bis 10. Er sagt, denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht. Wenn ich es auch bereut habe, denn ich sehe, dass euch jeder Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt worden wurdet, sondern dafür, dass ihr zu Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss, die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Er sagt, das, was du gerade spürst, das, was dir gerade ist, nachdem du gemerkt hast, dass du gesündigt hast, das ist nicht schlimm. Es ist gut, dass du das erkennst. Und sei nicht traurig, denn das bringt dich jetzt, wenn du dran bleibst, zum Wachstum. Jetzt wirst du nur noch stärker. Das tut Gott und öffnet unsere Schwächen und zeigt uns unsere geistliche Pleite immer wieder und zeigt uns, wie er uns sehen möchte, dass er uns stärker machen möchte. Aber gleichzeitig leitet er uns auch dabei wirklich in eine Glaubensbuße, damit wir wachsen können. Weiter führen uns diese Glaubensschwächen und Glaubensübungen dazu, dass wir erkennen, wie abhängig wir von Gott sind. Wir haben die Gewohnheit, in so eine Schonhaltung zu fallen und uns weiß zu machen, dass wir doch Herr über unser Leben sind. Wir können das bestimmen. Ja, unsere Gesundheit ist gut, das heißt, ich kann vieles machen. Ich habe eine gute Arbeit, also Geld, also kriege ich in meinem Leben auch alles hin. Ich bin der Herr des Lebens. Was soll denn mir passieren? Das ist eine Schonhaltung, in die wir immer wieder fallen, wo wir denken, Gott braucht mir nur Sonntag. Das ist ganz gut. Das ist so eine gute Zeit. Aber unter der Woche, da muss ich mich selber beweisen. Ich habe vor längerer Zeit von einer Person oder mit einer Person mich unterhalten, wo es in der Corona-Zeit noch war. Und die Person sagte mir, dass sie nach Corona oder in der Zeit sehr, sehr schwere Atemnöte hatte. Und sie sagte mir, boah, das ist, zu atmen ist so selbstverständlich, aber in dem Moment denkst du, wow, wie es einem doch fehlt, einfach so tief Luft zu holen. Und ich habe mir nur gedacht, Gott schenkt uns diese Atemzüge und die sind für uns so selbstverständlich. Aber manchmal passieren manche Dinge in unserem Leben, damit wir vielleicht erkennen, dass er ist. Er ist das, der uns das alles schenkt. Alles, was so selbstverständlich ist, er ist das, damit wir erkennen, wie abhängig wir von ihm sind, auch in so ganz einfachen Dingen. Gott denkt in Abrahams Leben oder deckt in Abrahams Leben etwas auf. Ein Bereich, der laut Abraham fest unter seiner Kontrolle ist, wo er wahrscheinlich denkt, er ist der Herr in dieser Lage. Und wenn nicht, hat er Plan A, er hat Plan B und vielleicht Plan C und dann kommt er schon raus. Er steht hier nicht wie eine wie seine Reaktion war. Aber jeder Mann, der seine Frau liebt, versteht, wie er sich wahrscheinlich gefühlt hat. Und Gott mischt sich übernatürlich in diese Situation ein, um ihm zu helfen. Und wir lesen in 1. Mose 12, 17, aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen und Sarai der Frau Abrahams willen. Abraham versagt voll. ihn bewegt ja Angst und darin ist die Güte unseres Herrn. Wir lesen in Römer 11, 6, wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr aus den Werken willen, sondern ist die Gnade nicht mehr Gnade. Gott möchte einfach zeigen, Abraham, weißt du was, du kannst hier gar nichts tun. Du kannst gar nichts machen. Alles, was jetzt passiert, Abraham, das ist reine Gnade von mir. Das ist, weil ich gut bin, damit du erkennst, wie gut ich bin. Aus Gnade seid ihr gerettet, sagt uns auch das Wort Gottes. Nicht, weil ihr so gut wart. Wenn Gott unsere Gesetzlosigkeit uns vorwerfen würde, hätten wir überhaupt keine Chance. Weil wir machen sehr viele Fehler in unserem Leben. Wir sündigen, wir versagen in unseren Gedanken, wir versagen in unseren Gefühlen, in unseren Wünschen, in unseren Taten, in unseren Worten, in unseren Reaktionen. Und sehr oft sehen wir gar nicht, wie abhängig wir von ihm sind, wie er manche Dinge gar nicht zulässt. Er lässt Abraham es erkennen und hilft ihm sofort, ohne dass Abraham persönlich einen Schaden davon nimmt. Und wir lesen das in Kapitel 12, Verse 17 bis 20, wo es auch gesagt wird, dass er ihn und seine Frau sofort da rausholt. Und Pharao, dann steht hier am Ende, und Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihn wirklich aus der Situation, aus dem Land geleiten. Er bestraft Abraham nicht, also der Pharao, wobei er ihn angelogen hat. Irgendwas sagt mir, dass der Pharao nicht immer so nett war mit den Menschen, die ihn belogen haben. Also das sagt auch die Geschichte von Pharao, von anderen Pharaonen, dass sie nicht so nett waren. Dass die Menschen nicht einfach so davongehen durften und dass manche Soldaten sie sogar begleitet haben. Also wenn das kein Wunder ist, dann verstehen wir diese Geschichte wahrscheinlich nicht. Aber etwas Ähnliches passiert auch mit Paulus. Wir lesen in 2. Korinther 12, 7 bis 9. Es war etwas in seinem Leben, es war etwas Schweres in seinem Leben und er nennt es auch, er sagt, es war ein Fall fürs Fleisch. Als ob ein Engel Satans ihn wirklich geschlagen hat. So beschreibt er das. Und er sagt, seinetwegen habe ich dreimal, also weil ich dieses Problem hatte, habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er davon ablassen sollte. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird im Schwachen vollkommen. Mit anderen Worten sagt Gott hier, meine Kraft ist in denen mächtig, die ihre vollkommene Abhängigkeit in mir erkennen. Und ihr werdet verstehen, dass dir das vollkommen ausreicht. Sei abhängig von mir und du wirst sehen, dass du voller Kraft und Macht bist, weil ich durch dich handle. Das brauchte auch Paulus in seinem Leben und das brauchst du und ich auch in unserem Leben. Und diese schweren Momente eröffnen uns und geben uns die Möglichkeit, diesen Glaubensmuskel zu trainieren und zum Wachstum zu bringen. Bei Abraham sah es so aus, Abraham zog mit seiner Frau, also die Geschichte geht weiter, und mit allem, was er hatte, auch mit Lot, das war sein Neffe, von Ägypten hinauf in den Neweg. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von seinem Lagerplatz zum anderen von Neved her bis zum Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai. An der Stätte des Abrahams, den er dort, Altars, an dem dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief von dort aus sozusagen den Herrn. Sie ziehen aus Ägypten und ziehen zurück in das Land oder in das Gebiet, wo sie davor waren. Er zieht dahin, wo der Altar steht, wo er Gott anbeten kann nach so einer Situation. Ich denke, dass Abraham was gelernt hat. Ich denke, nach dieser Situation hat er gelernt, mehr Gott zu vertrauen. Dieser Reinfall in Ägypten formt Abraham und man merkt, dass er ganz anders plötzlich handelt. Die Geschichte schreibt uns, dass er irgendwann mit Lot dasteht, mit seinem Neffen, und die beiden sind so groß geworden an Vieh und an Knechten, dass irgendwann Konflikte entstehen. Und Abraham steht da und sagt Lot, sieh dir dieses Land an, Lot. Wohin willst du gehen? Lass uns auseinandergehen und du darfst das Land wählen. Und Lot wählt ein Land Und Abraham sagt, das ist in Ordnung. Und es ist ein Land, wo du sehr, sehr gut Viehzucht treiben kannst. Also du kannst nur gewinnen. Und Abraham sagt, ist in Ordnung, ich gehe woanders hin. Jetzt könnte man doch sagen, Abraham, hast du denn nichts gelernt? Es war so eine riesen Hungersnot, willst du jetzt nicht das gute Land nehmen, damit das nicht nochmal passiert? Aber Abraham vertraut voll und ganz Gott und sagt, auch wenn Lot das beste Land nimmt, werde ich in dem anderen Land nicht zugrunde gehen. Gott wird bei mir sein. Also man merkt, wie er glaubenstechnisch gewachsen ist aus dieser Situation. Und dann lesen wir weiter, dass der Neffe, also Lot, in Schwierigkeiten gerät und Abraham ihn retten muss. Er muss gegen 5 Könige fast schon kämpfen. Und er besiegt sie. Und weiter lesen wir, trifft er auf Melchisedek. Und er gibt ihm den 10. Jetzt könnte man wieder sagen, Abraham, behalte doch was. Das war doch gerade nicht ganz einfach. Aber Abraham gibt ein 1/10 von dem, was er hat. Das ist sehr, sehr viel. Und dafür segnet den Melchisedek. Und dann schlägt der König von Sodom ihm vor und sagt, das, was du jetzt alles errungen schaffst, also erlangt hast, alle Güter, behalte sie. Und Abraham sagt, nein, alles, was ich gerade bekommen habe oder gewonnen habe durch diese Kriege, das will ich dir abgeben, ich brauche das nicht. Abraham, du kommst aus einem Bereich Hungersnot, weißt du das nicht mehr? Abraham sagt, weißt du was? Ich glaube, Gott wird mich jetzt tragen, das habe ich gelernt. Und Abraham gibt vieles ab, viel von seiner Sicherheit. Und man merkt, sein Glaubensmuskel ist wieder sehr, sehr gewachsen. Er ist stark geworden, er ist stark durch diese Situation rausgekommen. Und jetzt im Kapitel 12, und jetzt im Kapitel 15 schließt Gott einen Bund mit Abraham. Nein, nicht in Kapitel 12 hat er ihn geschlossen, wo er Abraham berufen hat und Versprechen gegeben hat, sondern jetzt schließt Gott mit ihm einen Bund, weil er sagt, jetzt ist Abraham gewachsen, jetzt ist Abraham gehorsam gewesen und jetzt schließen wir einen Bund. Ein Bund ist sowas wie ein Vertrag, sowas wie ein Eid, den Gott Abraham gibt. Jetzt sind die verbunden miteinander. Wieder sehen wir, wie ähnliche Züge auch im Neuen Testament passieren. Mit Petrus, nach seinem Versagen, wir lesen in Johannes 21, 17 bis 20, und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Und dann, und das ist ganz wichtig, das überlesen sehr, sehr viele oder verstehen das nicht. Und dann sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selber und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Worüber spricht Jesus hier mit Petrus? Er spricht von den letzten Tagen, die Petrus irgendwann haben wird. Er spricht von seinem Wachstum im Glauben. Jetzt hat er noch gesagt, ich kenne Jesus nicht, ich weiß nicht, wer ist das, ich will mit ihm nichts zu tun haben, 3-mal. Aber Jesus sagt, irgendwann wird eine Situation kommen, Petrus, wo du im Glauben so stark sein wirst, so gewachsen sein wirst, dass wenn die Menschen dich gefangen nehmen und dich zur Hinrichtung führen werden, du imstande sein wirst, in deinem Glauben ihnen zu widerstehen. Das ist etwas Mächtiges, was Jesus hier ausspricht. Er spricht etwas, wo er sagt, Petrus, du wirst wachsen in deinem Glauben. Und Jesus spricht das im Lichte der Situation, wo Petrus ihn verraten hat. Und deswegen sagt er, es gibt viele persönliche Schwächen im Glauben, die wir wahrscheinlich nicht einsehen möchten. Und damit komme ich langsam zum Schluss. Und wir versuchen uns immer vielleicht vollkommen darzustellen und sagen, wie gut wir sind. Andererseits gibt es auch Ausreden, wo wir sagen, naja, ich bin halt so schwach. Kann man nichts machen. Muss mich so annehmen. Ich bin so. Gott muss mich so annehmen. Ich muss mich so annehmen. Und wenn ich das weitermache, ist das so. Ich glaube, beides ist nicht biblisch und beides bringt nicht wirklich uns irgendwie was und hilft uns nicht. Ja, die Schwächen im Glauben werden immer da sein. Und man wird ihnen nicht entkommen. Sie gehören zu unserem Leben auch wirklich. Wenn wir oder immer wieder, wenn ihr und ich in unserem Leben Glaubensschwächen sehen, müssen wir den Wunsch auch haben, etwas zu ändern. Müssen wir den Wunsch auch haben, aufzustehen und zu sagen, das werde ich anders in meinem Leben machen. Und Gott wird mir dabei helfen. Und es gibt sehr, sehr viele Beispiele, die ich noch erwähnen könnte. Aber ich glaube, ich überspringe aus Zeitgründen sehr vieles und lese nochmal mit uns Sprüche. Sprüche 24, 16, dort wird gesagt, denn ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken im Unglück. Der Mensch, der Jesus gehört, wird aufstehen. Er wird immer wieder zu Gott den Wunsch haben, zu Gott zu kommen und sagen, Herr Jesus, hilf mir bitte. Bitte vergib mir und gib mir Kraft. Diese Person wird immer zu Gott flehen, weil er eine neue Kreatur ist. Er kann gar nicht anders. Er wird den Wunsch verspüren. Er wird ja, sich in diese Richtung immer ausrichten. Und das lesen wir sehr, sehr oft und sehr, sehr in sehr vielen Beispielen, wie die Menschen in der Bibel reagiert haben, die wirklich an Gott geglaubt haben und manche, die nur so getan haben. Ist das David oder Saul oder ist das Petrus und Judas? Man merkt, wie die Reaktion, wie unterschiedlich sie waren. Und wie die Menschen, die an Gott geglaubt haben, in Gottes Hände gelaufen sind, voller Flehen und voller Not. Aber der Gottlose, der Mensch, der nur so tut, so gläubig tut, er wird in der Not versinken, weil er keinen Halt hat. Und ich wünsche uns als Gemeinde, ich wünsche auch uns als jeden Einzelnen, der hier sitzt, wo wir heute auch Abendmahl feiern, dass wir das immer wieder erkennen. Die Glaubensschwächen, die Dinge, die Momente, wo wir fallen werden, die werden in unserem Leben da sein und sie gehören in unser Leben. Das ist so. Aber Gott möchte durch diese Situation, dass du stark wirst. Er ist dein Vater im Himmel. Er möchte nicht seine Kinder fertig machen oder sie kaputt machen, sondern er möchte sie zum Guten erziehen, damit sie Gottes Gnade und Barmherzigkeit noch mehr erkennen, wie wunderbar er ist. Gott segne euch dabei. Amen.